Peter und Paul wollen's wissen. Heute: Wie narzisstisch ist unsere Gesellschaft? Mit Professor Dr. Reinhard Haller.
Hallo miteinander zum Podcast «Peter und Paul wollen's wissen». Herr Paul, es ist Winter, tiefer Winter. Wir sind so langsam in Weihnachtsstimmung. Mhm. Nein, sind wir schon gesehen, wenn der Podcast kommt. Aber wenn wir aufnehmen, sind wir noch in Weihnachtsstimmung. Bist du schon in Weihnachtsstimmung? Hast du alles schon erledigt?
Da gibt es den blöden Witz von Strissemann und Stermann. Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke? Wie geht die Antwort? Nein, die bekomme ich erst am 24.
Ja, genau.
Nein, ich mache mir überhaupt keinen Stress. Nie gemacht und werde ich auch in Zukunft nicht.
Aber wenn der ausgestrahlt wird, ist sowieso schon das neue Jahr und die ersten Neujahrsvorsätze sind gebrochen und auch unsere wahrscheinlich. Das kann man dann im nächsten Podcast besprechen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns immer über euer Feedback. Wir haben letztens wirklich positives Feedback bekommen, was uns brutal freut. Wenn ihr wen, kann er uns immer schreiben. info@petrumpaul.li oder auf Instagram unter Peter, Paul, WW. Irgendwo dort sind wir. Wir wissen es immer noch nicht. Aber heute haben wir ein extrem aktuelles Thema und ein super spannendes Thema, eigentlich wie immer. Wir reden nämlich über Narzissmus. Und dazu haben wir einen wahren Experten eingeladen. Und Paul, stell doch mal unseren Gast vor, bitte.
Heute bei uns zu Gast ist Professor Dr. Reinhard Haller. Den meisten wahrscheinlich bekannt, deswegen eine kurze, sehr kurze Vorstellungsrunde von mir. Der Professor Haller, Sie sind Vorarlberger, Sie sind im Bregenzer Wald aufgewachsen, Sie sind, haben Medizin studiert, waren Facharzt für Psychiatrie und Neurologie und Psychotherapeut, haben fast 35 Jahre lang, waren Sie Chefarzt des Krankenhauses Maria Ebene. Das ist eine Sonderanstalt für Suchtmedizin im Großen und Ganzen. Und da wahrscheinlich vielen auch in der Öffentlichkeit besonders bekannt, psychiatrischer Gutachter seit über 40 Jahren, unter anderem mit Fällen betraut gewesen wie Jack Unterweger oder einem Bombenattentäter, dem Franz Fuchs, oder verschiedenen Amokläufern. 2003 wurden Sie zum Universitätsprofessor ernannt und sind seit sehr, sehr vielen Jahren einfach auch als Gutachter, auch als therapeutischer Berater, Referent und Autor tätig. Ich nenne jetzt nur vier Beispiele von Büchern, die auch wirkliche Bestseller geworden sind. Die Macht der Kränkung, Das Böse, dann heute zum heutigen Thema passend Die Narzissmusfalle oder das Buch Nie mehr süchtig sein. Ich beginne. Sorry,
Nein, ich beginne nicht.
Du beginnst. Peter, du bist dran.
Das ist immer schon eine erste Ausprägung, dass du beginnen willst.
What era demonstrandum, ja, genau.
Zuerst kommt nämlich noch die Frage natürlich nach dem Getränk. Was dürfen wir Ihnen anbieten für ein Getränk?
Wir haben ja jetzt Adventszeit, das ist eine alte Fastenzeit. Und da habe ich mich seit vielen Jahren der modernen Form des Fastens angeschlossen, nämlich ein Break einzulegen in den sonst fast täglichen Alkoholkonsum. Das ist im Übrigen eine der wenigen Erkenntnisse, die ich aus meiner jahrelangen Tätigkeit als Suchtherapeut genommen habe, dass es nur zwei Dinge gibt, damit die Sucht nicht zum Problem wird. Das eine ist, dass man Räusche verwendet, weil das eben Ausnahmezustände sind, die das Gehirn schädigen. Und das andere, dass man immer wieder ein Break einlegt, ob man handysüchtig ist oder schokoladesüchtig oder alkoholsüchtig. Ich glaube, das ist die wirksamste präventive Maßnahme, und so beantworte ich Ihre Frage jetzt endlich. Deshalb also bitte Wasser.
Ein Wasser. Paul, da bist du zuständig, tätst du ein Wasser?
Das mache ich sehr gern.
Paul, was nimmst denn du?
Ja, ich nehme das Gleiche, oder, weil ich allerdings nicht diesen noblen Vorsatz habe, sondern weil ich irgendwo auch einmal gehört habe, dass speziell Narzissten auch zu Suchtkrankheiten neigen. Ich weiß nicht, ob das hält wissenschaftlich, aber dass es durchaus auch Verbindungen gibt oder dass so mancher Narzisst auch zu Alkohol oder Drogen tendiert.
Ja, sie neigen zu speziellen Suchtkrankheiten. Also generell glaube ich nicht, dass Narzissten suchtgefährdeter sind, weil Narzissten sind ja in der Regel ziemlich diszipliniert und sie legen ja großen Wert auf ihren Körper, auf ihr Erscheinungsbild. Sie wollen in allem spitze sein, besonders fit sein und ähnliches. Und da passen natürlich Suchtmittel nicht so gut dazu. Mhm. Also ich nenne jetzt als Beispiel, ich muss leider die großen politischen Despoten jetzt halt immer wieder auch anführen, ob ich will oder nicht, aber ich nenne jetzt als Beispiel den russischen Präsidenten, der ja bekanntermaßen Abstinenzler ist.
Ah.
Und so gibt es relativ viele, also wir könnten jetzt auch noch schlimmere Beispiele bringen, Adolf Hitler. Da hat ein anderer, der dem Alkohol allerdings nicht so ganz abgeneigt war, Charles Bukowski, gesagt, der große Kraut war damals ein Schimpfwort für die Deutschen. Mhm. Der große Kraut hat auch nichts getrunken und man sieht ja, wohin das geführt hat. Und so glaube ich, dass man das etwas differenziert betrachten muss. Die Drogen, zu denen Narzissten tatsächlich neigen, das sind solche, die sie sozusagen bestärken, die sie aktivieren, die sie großartig machen. Das ist Nona, Kokain. Und das ist natürlich ganz besonders Ecstasy, weil das ja auch den Konsumenten das Gefühl verleiht, die ganze Welt liebt mich, ich stehe im Mittelpunkt, ich habe euch alle gern. Mhm. Also so ein typisch narzisstisches Hochgefühl und dementsprechend haben sie einen gewissen Hang zu diesen Drogen, aber besonders suchtgefährdet, glaube ich, sind sie nicht.
Okay, also vielleicht oute ich mich dadurch, dass ich jetzt Wasser trinke.
Genau, genau. Und ich oute mich dadurch, dass ich jetzt ein Bier trinke. Und wir haben nachher keinen Videopodcast, aber wenn wir einen Videopodcast sehen, wir machen ja nachher noch ein Video, vielleicht oder ein Foto.
Ja.
Da sieht man auch, dass ich nicht zum Narzissmus neige, wenn es um meine körperliche Fitness geht. Also von dem her habe ich schon mal zwei Faktoren, die ich abhaken kann. Aber Paul, stell doch du.
Ja, wir waren jetzt fast schon mitten im Thema, aber ich habe in einem Artikel, weil man vielleicht am Anfang überhaupt die Frage stellen muss, was ist überhaupt Narzissmus, wie kann man ihn beschreiben? Und da habe ich eine Definition oder eine Beschreibung von Ihnen gelesen, die hat gelautet, ich am ichsten. Die stammt von Ihnen, glaube ich.
Ja.
Und wenn man das jetzt etwas weiter ausholt, wie würden Sie Narzissmus allgemein, wir kommen dann noch natürlich auf Ursachen und Auswirkungen, aber wie würden Sie Narzissmus definieren?
Zunächst einmal muss ich vielleicht sagen, der Ausdruck Narzissmus, der wird heute ja ziemlich inflationär verwendet. Es ist jeder ein Narzisst, jeder hat einen narzisstischen Partner. Wir haben narzisstische Väter, Mütter. Die Gesellschaft ist narzisstisch geworden. Die großen Staatslenker sind alles Narzissten. Wir geraten in narzisstische Wut und in den narzisstischen Höhenrausch und vieles andere mehr. Das ist seit ungefähr 20 Jahren so, dass dieser Begriff sehr populär geworden ist. Ich habe damals ein Buch geschrieben, die Narzissmusfalle. Das war irgendwie so auch der Beginn, glaube ich, einer großen Anzahl von Veröffentlichungen, die es seither gegeben hat, über 70, allein im deutschsprachigen Raum. Und das habe ich einmal irgendjemandem erzählt, ich schreibe was zu Narzissmus. Und dann hat die Dame, die durchaus gebildet war, gesagt, aha, da muss ich sie mit meinem Partner vertraut machen, der ist nämlich Historiker und forscht über den Nationalsozialismus. Über die Nazis, das ist heute nicht mehr der Fall. Also heute, glaube ich, weiß jeder, dass Narzissmus mit der als etwas ganz anderes ist. Aber was ich sagen wollte, Narzissmus ist nicht primär etwas Schlechtes. Narzissmus ist letztlich wie alle psychischen Phänomene etwas Neutrales. Entscheidend ist die Dosis. Mhm. Und zwar, wenn wir zu wenig Narzissmus haben, also zu wenig Durchsetzungsvermögen, zu wenig Manipulationsfähigkeit, dann leiden wir unter Minderwertigkeitskomplexen und Selbstwertzweifeln. Das ist auch nicht gut, sind also neurotisch krank. Mhm. Wenn wir aber, und das ist das heutige Problem, zu viel davon haben, dann kommt es zur Überindividualisierung, zur emotionalen Kälte und zur sozialen Entsolidarisierung und letztlich zur Vereinsamung. Also der Narzisst ist immer einsam und das sage ich jetzt als Trost, die unter Narzissten leiden, das sind mutmaßlich sehr viele. am Schluss steht immer der Absturz. Also der Narzissos-Mythos endet also letztlich immer mit dem Absturz.
Okay.
Und also was ist jetzt Narzissmus? Es gibt dafür verschiedenste wissenschaftliche Definitionen, in denen eben Selbstbezug, Egozentrik, Glanz, die Bewunderungspflicht, Gekränktheit und so weiter im Vordergrund stehen. Ich glaube, man kann sich's am besten merken anhand von 5 großen E. Die Hörer wissen eh, wenn man etwas rüberbringen will, dann muss man immer sagen, die 3 großen A und die 3 großen B und die 3 großen A, B, C. Also beim Narzissmus die 5 großen E. Das ist zum einen Egozentrik, wie Sie gesagt haben, ich, am allerichsten, alles wird aus der Ich-Perspektive wahrgenommen. Was ich erlebt habe, ist ganz einzigartig. Was ich einschätze, wie ich etwas beurteile, das ist unzweifelhaft richtig. Und ich bin halt überhaupt der Allerwichtigste auf Gottes Erdboden. Das zweite E ist die Eigensucht. Und zwar, Narzissmus wird fälschlich immer übersetzt mit Eigenliebe. Das ist falsch, weil ein Narzisst kann nicht lieben, weder andere, aber auch nicht sich selbst. Er ist vielmehr süchtig, womit wir ja wieder beim Thema des Getränkes wären. Und die Sucht ist natürlich die Krankheit des Nicht-Genug-Kriegens und des Nicht-Aufhören-Könnens. Und die Droge des Narzissten heißt nicht Koks oder Joint oder Medikamente, sondern sie heißt Bewunderung. Und davon kann er nicht genug kriegen. Da kann er nicht aufhören. Andernfalls bekommt er schwere Entzugserscheinungen, Verunsicherungsgefühle. Das dritte E, der Empathiemangel. Der Narzisst kann sich nicht gut in andere Menschen hineinfühlen, weil er ja alles Gefühl für sich selbst braucht. Und dementsprechend findet man ihn natürlich häufig auch unter Gewalttätern, unter grausamen Menschen, unter Sadisten. Das vierte E, das ist die Entwertung anderer Menschen. Das heißt, der Narzisst, der ja im Prinzip ein Komplexhaufen ist und darum diese großartige Fassade braucht, der ist nicht damit zufrieden, dass er sich selbst so großartig darstellt. Also ich habe ein ganz tolles Auto und die allerschönste Freundin und die allerteuerste Uhr und solche Dinge, sondern er muss andere Menschen niedermachen. Warum? Weil er eben nach der Psychologie des einäugigen Königs lebt, der nur dann King ist, wenn er lauter Blinde um sich hat. Mhm. Das heißt also, der Narzisst in seiner inneren Jämmerlichkeit muss die anderen Menschen noch stärker unterdrücken, durch Zynismen, durch Sarkasmen, durch Entwertungen, im schlimmen Fall durch Aggressionen, durch Vergewaltigung, letztlich durch Tötung manchmal, damit er selbst eben in seiner Einzigartigkeit erhalten bleibt. Und dann kommt noch das fünfte E, das ist das für mich das Allerwichtigste. In der medialen Diskussion wird das komischerweise überhaupt nicht beachtet, aber das ist die Empfindlichkeit. Der Narzisst hat nämlich eine Achillessehne, und die heißt, er ist extrem kränkbar. Also das heißt, ein Sprichwort, Gott verzeiht, aber niemals ein Narzisst. Mhm. Er kann sich irgendwelche Kränkungen vor 30 Jahren immer noch merken und sind immer noch auf Rache. Und der Elefant vergisst, trotz seines großen Kopfes, aber niemals ein Narzisst. Und das ist seine eigentliche Schwäche, womit ich eigentlich sagen will, wir sollten also nicht den Narzissmus vermeiden, wir sollten die richtige Form des Narzissmus anstreben und die heißt Charisma. Also eine Führungsfunktion oder ein junger CEO, der etwas werden möchte, der sollte sich nicht, wie das heute leider geschieht, am Narzissmusbild orientieren, sondern an jenem des Charismatikers, der auch ein Narzisst ist, aber der teamfähig ist und der nicht kränkbar ist. Das ist der große Unterschied und dann wäre der Narzissmus sozusagen gezähmt, dann wäre er ja nichts Schlechtes.
Die 5 E, die Sie uns jetzt da erklärt haben, und wir werden da noch drauf eingehen auf die 5 E, zeigen ja auf, was ein Narzisst ist. Aber wie wird man das? Also liegt es in der Gen-Narzissmus oder wird es anerzogen?
wie bei den meisten psychischen Phänomenen gibt es nicht den Grund und die Ursache, sondern es ist ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren, die teilweise tatsächlich in den Genen liegen, teilweise aber auch mit der Erziehung zu tun haben. In den Veranlagungen hat man festgestellt, dass Narzissten von den sogenannten Spiegelneuronen, das sind jene höchst entwickelten Hirnzellen, die dafür verantwortlich sind, dass ich fühlen kann, wie du fühlst, also dass ich empathisch sein kann, in geringer Zahl oder gar nicht vorhanden sind. Die fehlen ihnen also. Dadurch haben sie keine Empathiefähigkeit. Dagegen kann man natürlich nichts machen. Das werden dann die schweren Narzissten, die sich ein Leben lang nicht ändern und die man letztlich auch nicht behandeln kann. Mhm. Dann weiß man aber, dass es auch in der Erziehung zwei Risikofaktoren gibt, dass Menschen narzisstisch werden. Das eine ist, wenn sie zu wenig emotionale Zuwendung bekommen, zu wenig an den drei berühmten großen Z, Zuwendung, Zärtlichkeit, Zeit, weil sie dann ein Leben lang danach gieren und immer bestrebt ist, davon möglichst viel, viel, viel zu bekommen. Die zweite Möglichkeit ist das Gegenteil davon, wenn sie zu viel davon erfahren, also wenn sozusagen ein Kind nur verwöhnt wird, wenn ein Kind nur bewundert wird, wenn man bei der ersten Musikstunde schon den künftigen Lerner Bernstein jetzt eben gehört hat und ähnliches, naja, dann ist es ja klar, dann wird dieses Kind falsch gebrieft, dann ist es abhängig davon, immer wieder von dieser Droge möglichst viel, viel, viel zu bekommen und das Ergebnis ist das Gleiche. Aber der entscheidende Punkt ist im Prinzip ein ganz anderer. Nämlich, wir müssen beim Narzissmus unterscheiden, ist das eine vorübergehende Störung oder ist ein Mensch Narzisst durch und durch, eine narzisstische Persönlichkeit. Im letztgenannten Fall wird es bleiben, vor jungen Jahren bis ins Greisenalter, bis zur Milderung des Greisenalters vielleicht. Mhm. Beim vorübergehenden Narzissmus müssen wir, glaube ich, kritisch feststellen, dass wir den alle hin und wieder erleben. Also wenn Sie jetzt nicht nur dieses eine Bier trinken, sondern zwei, drei, vier, fünf dazu, dann werden wir ja auch narzisstisch. Also dann werden wir plötzlich sehr sprechfreudig, haben eine hohe Meinung von uns, unterhalten das ganze Lokal, sind sehr freigebig. Oder wenn Sie an einem zu PS-starken Auto schicken, haben sie auch einen vorübergehenden Narzissmus, weil alles andere sozusagen untertourige Blechkisten sind, die ausstellen müssen, wenn ich daherkomme. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ja, ja. Oder wenn jemand in eine Machtposition kommt, weiß ich was, zum Regierungschef gewählt wird oder zum CEO, dann sind Menschen, die sonst ganz umgänglich sind, plötzlich in dieser Rolle des Narzissten. Das geht dann vorbei, wenn sie dieser Funktion entbunden werden. Und das, denke ich mir, ist der eigentlich wichtige Punkt, die Frage Veranlagung oder Umwelt kann man also nur komplex beantworten.
Sie haben vorher gesagt, es gibt so eine Abwägung, es gibt den auch, ich verkürze es vielleicht, positiven Narzissmus, der durchaus in Richtung Charisma geht oder dergleichen. Jetzt ist die Frage, wo wird es krankhaft, wo wird es sozusagen pathologisch, wo wird es schwierig, wo ist der Narzissmus durchaus von Vorteil? Kann man da eine grobe Linie ziehen oder wie sich das dann ausformt und wie diese Menschen auch zu erkennen sind? Ich sage mal, die das zum Vorteil nutzen und aber auch zum Vorteil für Menschen, die in ihrem Umfeld sind und die Schaden anrichten an sich und an der Umwelt.
Da gibt es eine ganz klare Grenze. Und das ist schlichtweg die Leidensgrenze. Mhm. Wenn jemand unter narzisstischem Verhalten leidet, seien es die Angehörigen, die Mitarbeiter, die Untergebenen oder manchmal auch die Vorgesetzten oder auch letztlich die Person des Narzissten selbst, dann wird er zum Problem. Wenn jemand sich nur narzisstisch aufführt und relativ harmlose Dinge in dem Vordergrund steht, dann ist das zwar lästig und manchmal natürlich auch lächerlich, aber da leidet ja niemand drunter. Ja. Das ist im Übrigen aber auch der Unterschied zwischen männlichem und weiblichem Narzissmus. Hier wird immer gefragt, ist das beim einen oder anderen Geschlecht häufiger? Das kann man auch dahingehend beantworten, dass man sagt, die Frauen emanzipieren sich auch in diesem Bereich. Zu Beginn des letzten Jahrhunderts hat man noch gesagt, das Verhältnis ist 10 zu 1 Männer zu Frauen. Heute sagt man immerhin schon 60 zu 40. Aber der eigentliche Unterschied ist ein ganz anderer. Nämlich der männliche Narzissmus ist in der Regel ziemlich aggressiv. Während der weibliche, ich will jetzt also hier keine der feministischen Bemerkungen machen, aber der weibliche, der ist kokettierend, so nach dem Motto Spielen, Spielen an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land. Das ist zwar auch manchmal nicht so angenehm, aber es tut keinem weh.
Aber gibt es auch die Ausprägung, dass ein Narzisst zum Beispiel sieht, ich spende jetzt 10 Milliarden und werde überall wahrgenommen und bewundert dafür, also dass er aus seinem Narzissmus heraus Gutes tut? Oder ist es wie ausgeschlossen bei einem Narzisst?
Ich glaube, das gibt es und das gibt auch eine gewisse Hoffnung. Und wenn wir jetzt halt doch einmal das Fallbeispiel betrachten, das immer herhalten muss, das ist derzeit der amerikanische Präsident und auch der russische. Ich muss dazu sagen, man darf ja als Psychiater keine Ferndiagnosen stellen. Es gibt die berühmte Goldwater-Regel, nach der das eigentlich nicht erlaubt wäre. Aber man muss natürlich sagen, was diese beiden Herren demonstrieren, was sie zelebrieren, das kann man natürlich beim besten Willen nicht anders bezeichnen als narzisstisch. Also wenn man mich fragt als Psychiater, wie viel ist 2 und 2, kann ich ja auch nicht sagen. Es ist 7 nach psychoanalytischen Erkenntnissen.
Ja.
Und so ist es auch bei diesem Verhalten. Also das ist narzisstisch, womit ich nicht sage, dass diese beiden Herren jetzt sozusagen der Prototyp eines Narzissten seien. Aber sie verstehen es perfekt, das zu inszenieren. Ich bin mir sogar ehrlich gesagt, ich habe mich mit Donald Trump sehr viel befasst. Und ich bin mir oft nicht ganz sicher, ob er wirklich ein Narzisst ist oder ob er nur erkannt hat, dass man mit Narzissmus die Wähler beeindrucken kann. Denn Narzissmus ist etwas unglaublich Betörendes. Also der Duft der Narzisse, sprich die Aura des Narzissten, das ist etwas, was sehr viele Menschen anspricht. Und dementsprechend meine ich, dass wir bei diesen Persönlichkeiten also schon sehen können, dass dieses narzisstische Verhalten ihnen selbst gut tut, aber auch letztlich sich unter Umständen in eine positive Richtung entwickeln könnte. Nämlich bei Donald Trump, da beobachten wir jetzt ja, dass er nicht der größte Kriegsherr aller Zeiten werden will, sondern der größte Friedensstifter. Also ihm steht ja der Nobelpreis zu und so weiter.
Den UEFA-Friedenspreis bekommen, immerhin.
FIFA, ja.
FIFA.
Ohne Narzissmus.
Und das gibt eine gewisse Hoffnung, weil es könnte auch eher so sein, wie vielleicht auf der anderen Seite, auf der russischen, wo eben der Narzissmus geschöpft wird, die narzisstische Befriedigung, dass man halt eben ein sehr großer Kriegsherr ist.
Starke Mann.
Ja. Und ich habe immer mit einer gewissen Gespanntheit bei Donald Trump geschaut, wie er sich in der zweiten Amtszeit entwickeln wird. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob es zu einer Zuspitzung seines Verhaltens kommt, wie das im Alter ja oft der Fall ist, also dass er zum Supernarzissten wird, oder ob die Milde des Alters vielleicht ihn zu einem eher doch gelassenen, eher wohltäterischen, begnadigenden Präsidenten entwickelt. Aber siehe da, es geht vielleicht sogar in eine dritte Richtung, nämlich jenes des großen Friedensfürsten.
Darf ich fragen, wann haben Sie das Buch Die Narzissmusfalle geschrieben? Wie viele Jahre?
2013.
2013, das sind also 12 Jahre her. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, ein Thema, was immer reinspielt und wo man sagt, wie sehr sind die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen oder ganz konkret die Social Media sagen wir, Dominanz in vielerlei Hinsicht, schon bei Kindern und dergleichen. Haben die irgendeinen befruchtenden, unter Anführungszeichen gemeint, Einfluss auf Narzissmus, dieses auch sich, dass sich jeder vor die Kamera stellt, diese Selbstoptimierung, man kennt das von Freunden hoffentlich nicht so viel, die sich also die schönsten Kinder haben, die schönsten Urlaube machen, das beste Essen haben. Ist das auch etwas, was befeuert oder sagen wir latente Narzissten vielleicht sozusagen wecken könnte? Oder ist das gibt es da keinen Konnex?
Die wissenschaftlichen Untersuchungen besagen ganz eindeutig, dass die sogenannten Narzissmusparameter, das sind also bestimmte psychische Eigenschaften, die man messen kann, dass die ungefähr seit der Jahrtausendwende, also seit dem Beginn der Hochdigitalisierung, sehr stark zugenommen haben. Um 430% beispielsweise bei jungen Männern, wo man es untersucht hat und ähnliches. Und auch andere gesellschaftliche Entwicklungen sprechen ganz eindeutig dafür, dass der Narzissmus zunimmt. Narzissmus ist zu einem gewissen Ideal geworden. Ursprünglich war er ja eine Sünde und dann eine psychische Krankheit und jetzt wollen die Menschen ja narzisstisch sein. Das kann man bei jeder Castingshow, bei jeder Selbstdarstellung sehen. Auch unser Umgang mit der Umwelt, glaube ich, ist sehr narzisstisch, nämlich nur für uns selbst bedacht, ohne an die Folgen empathisch sozusagen zu denken. Und natürlich hat auch die von Ihnen genannte Digitalisierung dazu einen sehr großen Beitrag geleistet. Warum? Weil das natürlich ein Paradies ist von Narzissten. Man kann hier auf der einen Seite sich selbst eine Identität zulegen, die einem entspricht, also eine hochnarzisstische, muss sich nicht dazu bekennen, kann sich also hinter einer schönen Fassade verstecken und kann gleichzeitig andere Menschen niedermachen, entwerten, wie wir das beim Hate Speech, beim ganzen Hass im Internet ja tagtäglich leidvoll erleben müssen. Und insofern glaube ich schon, ich bin als alles andere als ein Technikfeind, aber insofern glaube ich schon, dass das eine der Nebenwirkungen der Digitalisierung ist, dass wir hier auch also beispielsweise die Empathie, die ja beim Narzissten auch fehlt, dort ja nicht übertragen können. Wir können ja so viele Smiley-Variationen entwerfen, wie wir wollen. Es wird trotzdem niemals gelingen, einen emotionalen Flow herzustellen. Ja. Und das ist ja beispielsweise auch etwas, was beim Narzissmus zum Tragen kommt. Und insofern denke ich schon, dass Selbstdarstellung im Netz etwas ganz Wesentliches beigetragen haben zu dieser narzisstischen Epidemie, die wir heute eigentlich haben.
Ja. Und trotzdem ist ja, Narzissmus ist ja nicht eine Zeiterscheinung, ist ja nicht, was die letzten 20 Jahre aufgekommen ist, sondern hat ja den Ursprung eben in der griechischen Mythologie, stimmt das? Oder in der griechischen Geschichte? Humanistische Bildung an mir vorbeigegangen, Entschuldigung. Hätte schon narzisstische Steinzeitmenschen gegeben, oder?
Ja, das ist, glaube ich, sehr interessant, die Entwicklung des Narzissmus zu beobachten, weil wenn wir zurückgehen auf die ganz frühen Wurzeln, dann war eigentlich die erste Sünde nicht der Apfeldiebstahl oder die Anstiftung dazu, sondern es war der Erzengel Luzifer, dessen Sünde darin bestanden hat, dass er eben sich in eine narzisstische Position begeben wollte. Also theologisch gesehen darf nur Gott narzisstisch sein. Und das wollte ihm Luzifer streitig machen, dafür ist er in die Hölle gestürzt worden. Also es war eine Sünde. Und ist auch so gehandhabt worden. Hochmut, das am meisten dem Narzissmus entspricht, ist ja sogar, glaube ich, eine der Hauptsünden und die konstanteste aller Hauptsünden. Und das war durch Jahrhunderte Jahrhunderte hindurch, wo nur die Mächtigen, die Reichen, die Schönen den Narzissmus beansprucht haben und auch entsprechend gepflegt, wie man weiß. Dann ist 1908 eben Sigmund Freud, der Vater aller Psychos, mit einer berühmten Vorlesung zur Einführung des Narzissmus an die Weltöffentlichkeit getreten. Hat das übrigens beschrieben anhand der narzisstischen Gekränktheit im Wesentlichen. Und es ist damals dann also zu einer Störung erklärt worden, zur narzisstischen Neurose oder zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Und in der heutigen Zeit ist Narzissmus ein gesellschaftliches Ideal. Heute will ja jeder Narzisst sein. Und insofern ist also die Karriere des Narzissmusbegriffes sehr bemerkenswert, von der Sünde zur Krankheit zum Ideal. Ja. Und vielleicht ist es doch lohnend, wie Sie sagen, dass man auch diesen Mythos einmal in die heutige Zeit übersetzt, weil er ist ja zeitlos. Also der Narzissus war der Sohn einer Nymphe. Das ist der alte Ausdruck für Model. Und eines Flussgottes, heute würde man dazu sagen, eines CEOs im Energiebereich oder dergleichen. Er tut ihr Gewalt an, er drängt sie in eine Bucht, die Nymphe, und vergewaltigt sie und fließt weiter. Also One-Night-Stand und sitzen lassen, würde man heute dazu sagen. Sie ist Alleinerzieherin, bringt ein wunderschönes Kind zur Welt, das von der ganzen Welt bewundert wird, Hollywood-Star der alten Zeit. Was macht eine besorgte Mutter? Sie geht ins Genlabor und sagt, welche Krankheiten könnte dieses Kind bekommen, und stellt also die Frage dort, kann man erkennen, mit welcher Wahrscheinlichkeit es dieses und jenes Leiden bekommen wird, das Kind. Das Genlabor damals war der Weissager, der Seher, der übrigens in der griechischen Mythologie immer blind ist, weil man will damit zum Ausdruck bringen, die scheinbar Sehenden sind die wahren Blinden und die Blinden sind die eigentlich Sehenden. Und fragt ihn also, wird dieses Kind glücklich werden? Der Seher sagt ja, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, wenn es nicht sich selbst kennenlernt. Die Mutter kann mit diesem Spruch nichts anfangen, das Kind wächst heran, wie gesagt, wird von allen bewundert, geliebt, aber es ist beziehungsunfähig, es ist ein Autist. Und letztlich schafft es dann nur eine einzige Person an ihn heranzukommen, das ist die Nymphe, also ein weiteres Model, Echo. Warum? Das Echo, das leistet ja keine Widerrede und äußert niemals eine eigene Meinung, das halt nur nach Ja-Sagerin sozusagen. Das hat der Narzisst gerade noch vertragen, aber sie hat sich verliebt, er konnte das nicht erwidern, dadurch ist sie halt liebeskrank geworden und hat nichts mehr gegessen, hat abgenommen, hat sich verdünnisiert und lebt jetzt in den Bergen noch weiter, als wie wir uns ja alle bezeugen können bei einer sommerlichen Wanderung. Der Narzissus geht seinem Vergnügen nach, damals der Jagd, heute dem Golfsport, und ist eines Tages verschwitzt und beugt sich in ein Wasser, um zu trinken. Und jetzt lernt er plötzlich ein Gefühl kennen, von dem er vorher nicht einmal gewusst hat, dass es das gibt. Er ist verliebt. Und zwar in sein eigenes Bild. Und dann wird er also süchtig darauf. Er kann sich nicht mehr von diesem Bild lösen. Es fällt dann irgendwann einmal ein Blatt herunter. Und die Wasseroberfläche schlägt Wellen. Und das Bild wird dadurch trübe. Und das kränkt ihn so sehr, der ist also die Kränkbarkeit des Narzissmus klar dargestellt, dass er an gebrochenem Herzen stirbt. Und in dieser Geschichte ist all das eigentlich, was es zum Narzissmus zu sagen gibt, enthalten. Das sind wenige Zeilen dort bei Herodot, aber es sind zeitlose Weisheiten, die man auf die Jetztzeit übersetzen kann. Und trotzdem die beste Definition, die es für den Narzissmus gibt, stammt aus einem Theologen. Die Theologen haben sich mit dem Begriff viel mehr beschäftigt als die Psychiater, muss ich dazu sagen. Auch der verstorbene Papst Franziskus hat immer wieder dem Kardinälen vorgehalten, sie seien so narzisstisch und so weiter. Und hat im Übrigen auch gesagt, die Krise der Religionen ist eine Krise der narzisstischen Theologie, weil wenn nur unseres das richtig ist, und mit den anderen reden wir nicht einmal, gerät es in einer Krise. Kurzum, der Theologe Karl Rahner, der hat gesagt, eine ganz einfache Definition, aber die hundertprozentig stimmig ist. Ein Narzisst ist ein Ofen, der nur sich selbst wärmt. Ist alles enthalten, was es dazu zu sagen gibt.
Wobei, von der jetzigen Wahrnehmung hätte ich noch gefragt, wenn der Ofen nur sich selbst wärmt, braucht ein Narzisst eine Öffentlichkeit, braucht er eine Bühne oder gibt es auch so den stillen Narzissmus?
Es gibt beide Formen. Der gängige ist natürlich der, wo man ein Gegenüber braucht, wo man Bewunderer braucht oder auch Menschen, die man entwerten kann, die man fertig machen kann. Aber es gibt auch die andere Form des Narzissmus, die im Übrigen vom Soziologen Lasch schon 1978 beschrieben worden. Das ist diese depressive Vereinsamung, wo man also auch vollkommen kontaktunfähig wird, vereinsamt ist und zu keinem Gefühlsaustausch mehr fähig ist, den er eben als depressiven Narzissmus bezeichnet. Und der spielt sich allein ab.
Und Sie haben auch gesagt, ganz am Anfang, der Narzissmus, irgendwann scheitert der Mensch, der narzisstische Mensch. Habe ich das richtig verstanden? Oder ist es sozusagen, endet es mit dem Sturz oder mit dem Niedergang? Oder ist das, muss das nicht sein?
Ja, das muss natürlich, das habe ich ein bisschen ironisch gesagt, oder ein bisschen zynisch, bösartig, weil es tatsächlich für Menschen, die mit einem Narzissten zu tun haben, unglaublich schwer ist. Also Angehöriger eines Narzissten zu sein, Ehepartner, Untergebener, Mitarbeiter, das ist ein wahnsinniges Problem, auch in vielen, vielen großen Firmen, weil eben der Narzisst, der am Anfang die Menschen begeistert, im Lauf der Zeit immer stärker sie entwerten wird, sie niedermacht, nicht mehr teamfähig ist, jede andere Meinung als Majestätsbeleidigung erlebt und dadurch für die Mitarbeiter, denke ich mir, eine enorme Belastung darstellt, dass es viele nicht mehr aushalten, dann die zu Suchtmitteln greifen, damit sie das überhaupt ertragen, das narzisstische Agieren, oder die Firma verlassen, weil sie halt einfach nicht mehr können, oder sich in der Partnerschaft scheiden lassen. Ja. Das ist im Übrigen in meinen Partnerschaftsberatungen, die ich immer noch mache, eines der häufigsten Argumente, wenn man fragt, warum wollt ihr auseinandergehen, dass man sagt, mein Partner ist ein wahnsinniger Narzisst.
Okay, aber da muss ich kurz nachhaken. Kann sich ein Leben als Narzisst ausgehen oder kann man als Narzisst, das ist immer natürlich die Auswirkung, die man auf andere hat, auf sein soziales Umfeld, aber kann man durchaus als Narzisst bis zu seinem Lebensende glücklich durchs Leben gehen? Geht sich das aus?
Das geht sich durchaus auch. Okay. Schwierige Persönlichkeiten überleben ja auch oft in vielen Fällen. Aber in der Regel muss man schon sagen, es kommt jetzt ja nicht immer zum Totalabsturz und zum Selbstmord. Ja. Aber in der Regel geht die Narzissmuskarriere nicht so gut aus. Das hat man beim vorher genannten Donald Trump ja auch gesehen, dass der Schluss seiner ersten Amtszeit denke ich mir, ein enormer Absturz gewesen ist, dass er sich dann wieder erfangen hat, das liegt auf einem, ist ein anderes Thema. Aber das kann man halt sehr oft beobachten. Auch die Suizidrate ist bei älteren Narzissten erhöht, während des sonstigen Lebens eigentlich nicht. Warum? Weil ein Narzisst wird ja seiner Großartigkeit nie so etwas antun oder ähnliches. Aber im Alter, wenn es dann eben einsam wird, wenn man von den Getreuesten verlassen wird, wenn sich der Partner scheiden lässt, dann kommt es oft zu einer suizidalen Krise.
Ja.
Also ich bin immer noch fasziniert von ihrer Einordnung von der griechischen Mythologie auf die heutige Zeit. Also das muss ich mal sagen, sehr augenöffnend eigentlich, wie aktuell und modern eigentlich das schon gesehen ist oder wie wir immer noch in ihrer Zeit leben. Und sie haben gesagt, heute ist Narzissmus eigentlich ein Idealbild, wo angestrebt wird. Ist es damit auch keine Krankheit mehr? Eigentlich, wenn es doch ein Idealbild ist, wenn es doch das ist, was man anstrebt, was man nicht sagen, ist der Narzissmus das neue, ich weiß es auch nicht, was man halt...
Ja, das ist durchaus so. Wie gesagt, das Krankhafte beginnt erst dort, wenn jemand leidet. Aber das unter dieser gesamten narzisstischen Entwicklung, in der sich unsere Gesellschaft befindet, dass hier Menschen darunter leiden, das, glaube ich, wird maßlos unterschätzt. Und ich glaube, ich verdanke beispielsweise den Erfolg dieses Narzissmus-Buches schon der Tatsache, dass sich viele Menschen hier einfach sozusagen gespiegelt sehen oder ihren Partner gespiegelt sehen und erkennen, dass dieses Thema allgegenwärtig ist und dadurch natürlich auch die gesellschaftliche Stimmung prägt. Und wir könnten das ja noch weiterspinnen. Wenn wir also jetzt uns mit dieser Frage beschäftigen, warum gewinnen narzisstische Führer derartige Macht, das ist ja nicht nur bei Trump und bei Putin der Fall. Das haben wir ja lange Zeit gesehen über die ganze Welt hinweg, von den Philippinen bis nach Brasilien und von jetzt Argentinien bis Johnson in Großbritannien und so weiter und so fort. Das narzisstische Persönlichkeiten offensichtlich viele Menschen beeindrucken, vor allem solche, die sich unterprivilegiert oder vielleicht auch minderwertig fühlen, weil sie sagen, so einer möchte ich auch sein. Der zeigt es denen. Der schafft sich die eigenen Gesetze. Die staatlichen sind ja nur für die Dumme, ist aber doch nicht für mich in meiner Großartigkeit. Das imponiert mir. Mhm. Anders ist es ja nicht zu erklären, dass trotz dieser vielen Skandale dieser enorme Wählerzustrom ist. Und das ist, denke ich mir, eine bedenkliche Entwicklung, die man einfach besser reflektieren müsste.
Und Sie haben auch ganz zu Beginn gesagt, wird nicht manchmal einfach auch ein narzisstisch auftretender Mensch gleichgesetzt mit einem selbstbewussten Mensch, obwohl das überhaupt nichts damit zu tun hat. Sie haben es, glaube ich, sogar selber so gesagt, ein narzisstischer Mensch ist eigentlich ein Komplexhaufen. Das sage ich jetzt aus meiner Wahrnehmung, hat man oft das Gefühl, wenn jemand auf eine Bühne tritt und spricht und Leute erreicht, selbstbewusst einfach auftritt, dass man das gleichsetzt mit Selbstbewusstsein, was ja nichts damit zu tun hat, sondern Selbstbewusstsein zeigt sich wahrscheinlich oder auch aus meiner Lebenserfahrung in stillen Momenten in die Zurücknahme seiner selbst, weil man sich selbstbewusst ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ist das auch ein Phänomen, dass man das einfach so ein bisschen vom äußeren Erscheinungsbild sich blenden lässt und sagt, das ist der, der wirklich die Power hat und die innere.
Ja, innerlich leidet der Narzisst unter starken Selbstwertzweifeln und der Minderwertigkeitskomplexen und darum braucht er eben diese grandiose Fassade. Wir müssen allerdings überlegen, dass es natürlich verschiedene Typen von Narzissten gibt. Den Sie jetzt beschrieben haben, den nenne ich immer Narzissten Großen, weil das sind eben jene Persönlichkeiten, wenn die den Raum betreten, dann richten sich alle Blicke auf sie. Wenn sie das Wort ergreifen, dann hängen alle an ihren Lippen. Also sie haben eine unglaubliche manipulative Ausstrahlung und die sind natürlich leicht zu diagnostizieren. Aber es gibt natürlich auch andere Narzissten. Es gibt die demütigen Narzissten, die ihren Narzissmus darin finden, dass sie die demütigsten und die bescheidensten auf der ganzen Welt sind. Es gibt niemanden, der sozusagen noch geringer sich darstellt, als ich das bin und Ähnliches. Und es gibt auch die schmarotzenden Narzissten. Also das sind, ich will jetzt niemanden beleidigen, aber Sie wissen, es gibt so Dauergäste auf Stehempfängen und bei Vernissagen. die aber dort nicht hingehen, weil es da etwas Kostenloses zu essen gibt, sondern weil sie sagen, das ist für die Veranstalter eine unglaubliche Ehre, wenn meine Großartigkeit sich herablässt, diesen Anlass zu besuchen. Oder die sexuellen Narzissten, das sind jene, die sich für unglaublich attraktiv finden. Und wenn man die also fragt, wo geht's hier nach Eschen, dann sagen sie, aha, der oder die wollte mit mir ins Bett gehen und so.
Okay.
Und dann gibt es aber eben auch, dann gibt's auch die sogenannten bescheidenen Narzissten. Das sind die berühmten, ich sage es wiederum nicht diskriminierend, aber die, die man als graue Mäuse bezeichnet, die aber bei uns irgendwie Schuldgefühle auslösen. Also es sind diese Menschen, die irgendwie chronisch angespeist sind und ihre Gekränktheit demonstrieren, nichts dazu sagen, aber wo jeder, der ihnen begegnet, sagt, um Himmels Willen, ich muss der Person irgendetwas angetan haben, ich muss etwas falsch gemacht haben, und dadurch Schuldgefühl entwickeln. Sie wissen zwar nicht genau, warum, aber auf jeden Fall muss etwas schiefgegangen sein. Und das wird, verstehen diese bescheidenen Narzissten, unglaublich auszuspielen. Also hier kann sich ein Machtkampf sondergleichen abspielen, wenn ein Ehepartner beispielsweise immer der gekränkt, immer der beleidigt ist und der andere in der ständigen Angst lebt, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Mhm. Das ruft, wie gesagt, diese starken Schuldgefühle heraus. Und dann gibt es noch einen Typen, der Gott sei Dank selten, aber umso gefährlicher ist. Das sind die bösartigen Narzissten. Die findet man unter Serienkillern, unter und auch unter letztlich politischen Despoten.
Ja.
Die sind alle nicht geisteskrank, wie wir das manchmal so gerne hätten. Das sind alles bösartige Narzissten. Da hat der berühmteste Psychiater der Welt, Otto Kernberg, aus Wien stammend, vertrieben, jetzt in New York lebend, 97-jährig, der hat in seiner amerikanischen Zeit die Serienkillers untersucht. Man hat ja lang gemeint, das gibt's nur in den USA. Und hat dann festgestellt, bei über 98% liegt bei ihnen keine psychische Krankheit vor, sondern eben eine Kombination aus Persönlichkeitszügen, die er als malignen, als bösartigen Narzissmus bezeichnet hat, bestehend aus Narzissmus auf Kosten anderer, also andere zu unterdrücken, zu entwerten, zu vergewaltigen, zu töten, aus einem hohen Maß an Sadismus, als ihre sexuelle Lust gewinnen sie, wenn andere leiden, wenn andere gequält werden, aus Dissozialität, sie halten sich an keine Gebote, Gesetze, keinen Anstand, und sie sind in hohem Maße paranoid, also das heißt misstrauisch. Sie fühlen überall einen Feind, sie fühlen sich verfolgt. Sie gehen mit dem Gefühl des Spions in der fremden Stadt durch die Welt, als überall lauter Gefahr. Und dadurch sind sie natürlich schwer greifbar, weil sie die Taten ganz genau planen, vorsichtig, nicht impulsiv, nicht emotional, sondern eiskalt bis ins Herz hinein genau überlegen, welche Opfer werden nicht gesucht, das sind ja oft Prostituierte, welche werden nicht sofort vermisst, welche machen auch verschiedene sexuelle Praktiken längere Zeit mit, und dann kommt es zur Tötung. Und Kernberg hat dann diese Forschungen weiter betrieben und hat eben nachweisen können, dass diese Züge des bösartigen Narzissmus auch bei den großen Despoten der Menschheit vorhanden waren, von Nero über Ivan den Schrecklichen zu Josef Stalin, Adolf Hitler bis herauf zu Pol Pot in der neueren Zeit, die alle nicht zufrieden waren, wie man das oft behauptet, sondern bösartige Narzissten.
Ist ja praktisch jetzt auch hochprozentig beschrieben, ich habe es bei der Einleitung gesagt, den Fall Jack Unterweger. Der war, glaube ich, ein klassischer Fall. Und den haben Sie ja hautnah auch mehrfach und oft wahrscheinlich tagelang besucht. Was war das wirklich der klassische Narzisst oder was, wie könnte man diesen Fall jetzt posthum, lebt ja nicht mehr, wie könnte man das umschreiben von aus der Warte des Narzissmus? Was ist bei ihm sozusagen, wo war das angelegt, wie schrecklich hat sich es ausgelebt und so weiter?
Er war der absolut klassische, bösartige Narzisst. Er war drum auch gar nicht schwer zu begutachten, weil das Störungsbild, das lag in einer derartig unverkennbaren, geradezu in einer idealtypischen Form vor, dass man das selbst ein Anfänger nicht anders entscheiden hätte können. Ob es anlagemäßig war oder durch die unglücklichen Lebensumstände in seiner Kindheit mehr zustande gekommen ist, kann man nicht genau sagen, weil man seinen leiblichen Vater, man weiß, es war ein amerikanischer Besatzungssoldat, aber nicht so genau kennt. Er hat aber auf jeden Fall eine Kindheit gehabt, die das Risiko für eine narzisstische Entwicklung stark erhöht hat, mit fehlender Muttergestalt, mit äußerst liebloser Erziehung, mit fehlender Wärme, Emotionalität, mit früher Konfrontation, mit Gewalt. Er ist auch selbst Opfer natürlich von Gewalt geworden und sehr früh dann auch dissozial. Aber seine Tötungen, zu denen er sich ja bis zum Schluss nicht bekannt hat, waren also ganz klassische narzisstische Taten und auch diese Selbstdarstellung, indem er eben so immer den Eindruck vermittelt hat, ich bin gescheiter als alle Geschworenen. Sie werden mir nie einen Fehler nachweisen können. Er hat sogar in seinem Plädoyer gebeten, wenn ihr eine einzige Lüge bei mir entdeckt, seinen einzigen Fehler, bitte, bitte sprechen Sie mich dann schuldig. Aber das wird Ihnen nicht gelingen. Mhm. Er hat allerdings die Rechnung ohne die Fortschritte in der DNA-Analyse, die während seiner langjährigen Haftzeit eben vonstatten gekommen sind, hat er maßlos unterschätzt, dass er denn dann letztlich im wahrsten Sinn des Wortes auch das Genick gebrochen.
Ja. Ja. Die Wissenschaft hätte eine persönliche Frage einfach zwischendrin. Wenn Sie sich mit so Menschen tagelang unterhalten und befassen, wie verliert man nicht den Globus an Menschheit? Also Sie sind ja da wahrscheinlich sehr, sehr häufig in so einem Bereich unterwegs. Wie verarbeitet man das? Das ist nur so eine Zwischenfrage.
Ja, also zunächst einmal solch bösartige Narzissten wie Jack Unterweger, die findet man natürlich nur selten. Im Übrigen sind ja die Verbrecher oder die Menschen, die wegen eines Verbrechens angeklagt sind, ich will jetzt nicht sagen Menschen wie Sie und ich zu den Hörern, aber sagen wir Menschen wie ich, nämlich absolut durchschnittlich. Und dementsprechend interessieren mich im Prinzip zwischenzeitlich auch viel mehr die Umstände, unter denen ein Mensch zum Verbrechen wird, also nicht, was ist in seiner Psyche abnormal, das, glaube ich, weiß man inzwischen, sondern es sind eher die situativen Umstände. Wie kann es sein, dass ein paar harmlose Jugendliche, die eine Lehrausbildung machen oder in die Schule gehen, plötzlich in einer U-Bahn-Station einen Menschen zu Tode prügeln? Wie kann es sein, dass der nette Rentner in unserer Straße ein schrecklicher KZ-Schäger war und so weiter? Also diese Umstände, die sind interessant und da sehen Sie also meine Methodologie. Ich bin immer noch neugierig. Und wenn man sich dem Ganzen mit Neugierde nähert, sozusagen mit einer, ein bisschen auch mit einer wissenschaftlichen Brille, was gibt es hier zu entdecken? Was ist hier besonders? Wo lässt sich das einordnen? Dann tut man sich leichter. Ein Krebstherapeut, der müsste auch verzweifeln. Aber wenn er halt eben das mit einer wissenschaftlichen Raster macht, dann ist der Krebs nicht mehr schrecklich, sondern höchst interessant, wie er geht. Und also das ist das eine. Das andere ist, dass ich in der Freizeit dann bewusst schöne Dinge mache. Das muss ich also zugeben. Und das dritte, glaube ich, was ganz entscheidend ist, man muss diesen Menschen immer auf Augenhöhe begegnen. Wenn man hier sozusagen dozieren kommt, oberlehrerhaft, dann hat man schon verloren. Weil je größer das Verbrechen, desto größer der dahinterstehende Psychologe. Der muss das nicht lernen wie unser einer, der beherrscht diese Dinge. Menscheneinschätzung, antizipatorisches Denken, Manipulationsfähigkeit, das liegt in seinem Blut sozusagen. Mhm. Und wenn man dann halt eben sozusagen neugierig auf die Menschen zugeht und sich auch manches erklären lässt, dann glaube ich, kommt man da ganz gut durch. Und zudem hat es, vielleicht ist es aber noch eher ein lustiger Aspekt, aber es hat einen großen Vorteil. Ich muss mich dieser Sucht nach True-Crime-Kriminalität, nach Tatort, 1827. Folge, nach die Toten vom Bodensee und von der Steiermark und von Salzburg und von der Nordsee und so weiter, da muss ich mich nicht unterwerfen. Ich habe das den ganzen Tag.
Darf ich nur, weil Sie sagen, schönen Dingen zuwenden, muss das auch mit schönen Menschen im übertragenen Sinn, mit gesunden Menschen zu tun haben, oder ist das einfach auch eine schöne Wanderung, wo man sagt, da kann man auch abschütteln, was man in den Gefängnissen vielleicht, welche Menschen man gegenüber sitzt?
Ja, ich mag also, wie gesagt, schöne Dinge sehr gern. Also ich mag sozusagen klassische Malerei oder Bildhauerei lieber als die moderne. Mhm. Ich mag auch klassische Musik sehr gern, aber meine Hauptentspannungsmethode ist schon, einerseits mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Das ist ja ganz wichtig, wenn man so einen individualisierten Beruf hat, dass man sich immer austauscht, Erfahrungen sammelt. Was würdest du dazu sagen? Wie siehst du das? Hast du nicht auch einen ähnlichen Fall oder Ähnliches? Und die zweite Methode, die ich den Zuhörern natürlich auch empfehlen kann, ist das Wandern. Mhm. Weil Wandern viele psychotherapeutische Effekte hat. Frustrationsabbau, Stressabbau, Aggressionsabbau, depressionslösend, Körpertherapie, Atemtherapie, Lichttherapie etc. etc. Mhm. Gruppentherapie bis hin zur Partnerschaftstherapie sozusagen. Und kann jeder, man kann die Dosis selbst bestimmen, man kann es überall machen, man muss keine teuren Eintrittsgebühren bezahlen. Und es hat nicht nur körperlich einen enormen Effekt, sondern ich glaube auch psychisch.
Wir leben in der richtigen Region dafür auch.
Muss so sagen. Ist es.
Und da, mich würde wenn wir wieder zum Narzissmus kommen, diese Extrembeispiele haben, wie therapierbar ist denn Narzissmus? Wie stehen da die Chancen? Natürlich von Fall zu Fall unterschiedlich von den einzelnen Typen, aber wo sind Ansätze und wo sind richtige Erfolge möglich?
Äußerst schwierig. Wenn jemand eine narzisstische Persönlichkeit ist, also ein Narzisst durch und durch, kann man es nicht wegkriegen und nicht weginfundieren und nicht weghypnotisieren und nicht wegtherapieren. Dann kann man höchstens erreichen, dass diese Menschen lernen, mit ihrem Narzissmus so umzugehen, dass andere und sie selbst nicht zu Schaden kommen. Mhm. Aber den Narzissmus kriegt man natürlich nicht weg. Wenn jemand nur reaktiver Narzisst ist, also vorübergehender Narzisst, sind die Chancen viel, viel besser. Aber die Therapie scheitert meistens daran, dass narzisstische Menschen erstens ihre unter Anführungszeichen Störung ja nicht als solche erleben und sie keinesfalls aufgeben wollen. Da fühlt man sich ja sehr wohl auf dem bewunderten Thron. Mhm. Und zum Zweiten überhaupt nicht zu einem Therapeuten gehen. Ich in meiner Großartigkeit, zum Beispiel Seelenklempner, kommt doch überhaupt nicht in Frage. Mhm. Der ist ja selbst gestört, der kann von mir etwas lernen, nicht ich von ihm. Mhm. Das ist so diese Haltung. Wenn sie manchmal dann durchkommen, dann beginnen sie oft entweder den Therapeuten zu entwerten oder sich mit ihm zu verbrüdern. Wie wir zwei ja wissen, ist jeder hochgradig narzisstisch und so weiter. Und Ähnliches. Aber es ist, wie gesagt, sehr, sehr schwierig, auch weil die Narzissten so kränkbar sind. In der Psychotherapie muss man manchmal wie der Zahnarzt halt auch bohren und den Menschen wehtun und das halten sie schlichtweg nicht aus. Also ich glaube, die beste Methode ist, wenn man mit Narzissten umgehen will, ist, dass man zunächst einmal ihr eigenes Werkzeug verwendet, das ist der Spiegel. indem er eben spiegelt, ob das wirklich alles so großartig war, ob die hiesige Zeitung schon in Schlagzeilen über ihre Heldentaten berichtet hat oder der Blick am Sonntag oder die Bilder am Sonntag letztlich über diese Dinge, also so ein bisschen lächerlich machen, das Ganze. Das ist, glaube ich, relativ wichtig. Es ist auch hilfreich, wenn man in die Haut des Narzissten schlüpft und eben sieht, der brüllende Narzisst ist vielleicht ein weinendes Kind. Es ist, denke ich mir, auch hilfreich, wenn man dem Narzissten gegenüber immer seine eigenen Grenzen aufzeigt. Das ist ganz wichtig, dass man sich traut zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Mhm. Hier beginnt das Ich, mein Ich und nicht deines. Mhm. Und es ist wichtig, dass man dem Narzissten sich mit seiner Droge nähert, das ist Lob. Und zwar, wenn ein Heroinist, der jeden Tag 10 Schuss nimmt, wenn ich dem sage, wir setzen sie jetzt sofort auf Null, dann habe ich keine Chance als Therapeut. Erstens wird er es nicht annehmen und zweitens vielleicht gar nicht überleben. Mhm. Man muss ihn vorsichtig herunterdosieren. Und so ist es auch beim Narzissten. Und darum muss ich schon sagen, es wird ja derzeit so viel gespottet über den FIFA-Präsidenten, Sie haben es ja vorher gesagt. Ja. Gestern habe ich dazu eine ganz andere Definition gehört, die ich jetzt nicht wiederholen will. aber man hat auch beim Besuch vom deutschen Bundeskanzler oder vom NATO-Generalsekretär gesagt, die sind zu arschkriecherisch und das geht doch nicht. Aber ich glaube, das mag schon stimmen, aber ganz so einfach ist es nicht, weil wenn man sich einem Narzissten nicht auf diese Art und Weise nähert, dann hat man keine Chance, dann kommt man nicht an ihn heran. Also ich glaube, hier muss man schon so die rechte Balance finden, bei der es allerdings darum geht, dass man dann im Lauf der Zeit schon zu den harten Fakten kommt und seine eigenen Ansinnen und Interessen zeigt. Aber in der Anfangsphase sind vielleicht diese Dinge, die uns anwidern, zu Recht anwidern, möglicherweise doch Ausdruck einer gewissen Hilflosigkeit, wenn man mit dem Narzissten umgehen kann. Aber das wollte ich noch sagen. Aber was man beim Narzissten nie vergessen darf, das ist das eigene Lachen. Weil der Narzisst, der fürchtet ja das Lachen wie der Teufel das Weihwasser. Weil er immer die versteckte Angst hat, da wird über mich gelacht. Das hält er nicht aus. Darum sieht man also klassische Narzissten nie lachen. Und gleichzeitig für die Opfer des Narzissmus, also für die Angehörigen, für die Untergebenen, für die Mitarbeiter, hat Lachen auch einen kataralischen Effekt. Also das ist sehr befreiend. Und ich glaube, nur dann, wenn mit einer gewissen Gelassenheit, hält man einen narzisstischen Menschen überhaupt aus.
Sie haben jetzt gerade gesehen, man muss sich einem Narzisst anders nähern und Sie haben auch gesehen, eben vielleicht ist die Art und Weise, wie der Bundeskanzler Merz oder andere mit dem Herr Trump umgehen, ist richtig, man muss sich langsam annähern, weil schlussendlich mit ihrer 5E, Egozentrik, Eigensucht, immer der Mensch steht hier, ich stehe im Mittelpunkt. Ist es auch ein gesellschaftliches Thema oder beziehungsweise eine andere Frage, gibt es eigentlich Gesellschaften, wo es weniger Narzissmus gibt, als jetzt vielleicht der Westen mit den ganzen Social Medias und ich und Medien und vielleicht auch der Art und Weise von der Politik? Gibt es so Gesellschaften, wo Narzissmus gerne passieren kann, weil es ich gerne so relevant ist?
Narzissmus gibt es natürlich überall, wo Menschen vorhanden sind, aber ich habe ja eingangs schon gesagt, es ist ja nicht immer etwas Schlechtes. Mhm. Der Narzissmus ist dann ein Problem, wenn er zur Sucht wird, wenn man ohne diesen Zwang, diesen Bewunderungszwang nicht leben kann. Und so gibt es tatsächlich Untersuchungen, dass er eben in manchen Gesellschaften höher entwickelt ist und in anderen sozusagen keine große Rolle spielt. Das ist vor allem in jenen Ländern, die als die glücklichsten auf der Welt gehen, in jenen Bevölkerungen. Das sind die skandinavischen Staaten. Das ist Bhutan, das ist, glaube ich, das glücklichste Land der Welt überhaupt. Und das sind, denke ich mir, halt vor allem solche Völker, bei denen, das sind ja immer auffallend kleine Staaten, bei denen der zwischenmenschliche Kontakt, das Gespräch face to face, die Kommunikationsformen, die noch von Ich zu Ich laufen und nicht über ein digitales Medium, wo die also noch regelmäßig stattfinden.
Jetzt noch kurz von der Opferrolle her. Gibt es Menschen, die besonders zugänglich oder die sehr schnell in die, sagen wir, verkürzt gesagt, Narzissten auf den Leim, leichter auf den Leim gehen? Was haben die sozusagen für eine Persönlichkeitsstruktur in der Regel?
Das sind in der Regel Menschen, die selbst unter gewissen Zweifeln leiden, die eine gewisse Ich-Schwäche haben. Das sind auch manchmal Menschen, die depressiv sind, depressiv veranlagt sind und die letztlich für sich selbst all das möchten, was der Narzisst so großartig präsentiert. In der Partnerschaft gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Herr Narzisst heiratet Frau Narzisstin. Das sind dann diese Hochzeiten, die mit großem Pomp und unter großem medialem Interesse durchgeführt werden.
Glückliche Ehen werden?
Die nur 3 Monate dauern.
Okay.
Dann kommt es schon zum Absturz.
Okay.
Weil am Anfang der Narzisst eben sagt, die ist gerade noch gut genug für mich.
Okay.
Das befriedigt seinen Narzissmus. Aber wenn er dann feststellen muss, dass sie genau dieselben Ansprüche hat, dann kommt es eben in der Regel zum Scheitern. Dann gibt es aber durchaus auch die Ehe zwischen einem Narzissten und einem Komplementär-Narzissten. Also ich muss mich an dieser Stelle entschuldigen, wenn ich nicht gendere, aber ich glaube, es ginge der Sprechfluss dann verloren. Das soll keine narzisstische Kränkung für die weiblichen Zuhörer sein. Wo eben, das ist so dieses Prinzip, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine Frau. Also wo die, in diesem Fall die Frau, durchaus glücklich ist, wenn es ihrem Geliebten gut geht und wenn er sich sonnt und wenn er sich großartig darstellen kann, weil sie immer das Gefühl hat, die eigentliche Machtposition habe immer noch ich inne und eigentlich ziehe ich die Fäden und er agiert halt so schön narzisstisch, lassen wir ihn einmal. Die Ehen haben übrigens oft einen ganz guten Bestand. Und dann gibt es aber natürlich auch die Verbindungen, wo letztlich der Partner am Anfang tatsächlich fasziniert ist vom Narzissten, aber im Laufe der Zeit nicht mehr zufrieden ist, auch die ständigen Entwertungen nicht mehr erträgt und sich dann autonomisiert und dann wird es gefährlich, weil das verträgt der Narzisst schon in gar keiner Art und Weise. Und hinter den Partnerschaftsattacken, hinter der Gewalt in Beziehungen, auch hinter den Femiziden, stehen häufig solche narzisstische Entwicklungen als Spitze des Eisberges.
Ja. Okay.
Gibt es einen Narzisst aus der Geschichte oder aus der aktuellen Gegenwart, den Sie gerne einmal analysieren würden oder sogar therapieren oder sagen Sie, nein, alles gut, ich habe mit genug Personen zu tun?
Ja, das sind leider es gibt natürlich viele narzisstische Persönlichkeiten. Es ist im Prinzip ja, muss ja auch jeder große Künstler ein Stück weit narzisstisch sein. Das fällt, weil sonst könnte er ja nicht so an sich glauben, sonst wäre er vielleicht auch nicht so kreativ. Und das fällt uns doch auf, dass diese narzisstischen Gestalten auch extrem kränkbar sind. Das wird ja von allen großen Künstlern berichtet, dass sie unglaublich empfindlich sind. Das ist halt eben die andere Seite, die auch dazugehört. Natürlich würde ich gerne mit Oscar Wilde, der sozusagen auch den Narzissmus-Roman schlechthin geschrieben und auch selbst den Narzissmus zelebriert hat. Ich weiß gar nicht, ob er wirklich ein Narzisst war, aber er hat es auf jeden Fall perfekt dargestellt und dessen Sprüche, die sind schon stark. Also den hätte ich schon gern kennengelernt, aber das eigentliche Interesse würde sich schon auf einen bösartigen Narzissten beziehen, auf Adolf Hitler. Also ich habe mir schon oft die Frage gestellt, was wäre gewesen, wenn der als junger Mann, wo es ihm ja auch sehr schlecht gegangen ist, in deine Praxis gekommen ist. Aber das ist jetzt wahrscheinlich auch wieder narzisstisch, wenn ich sage, vielleicht hätte ich ihn so beeinflussen können, dass es nicht zu diesen Katastrophen gekommen wäre.
Und deine Einladung in den Kreml oder ins Weiße Haus würden Sie auch dankend annehmen?
Nein, das glaube ich eher nicht.
Nein.
Weil ich glaube, dass hier die, also ich bin im Prinzip eher ein bisschen ein schüchterner Mensch. Und ich glaube auch, dass die Sprachbarriere eine gewisse Rolle spielen würde. Und ich glaube nicht, dass man an diese doch ausgeformten Narzissten wirklich herankommen kann.
Okay.
Ja. Darum habe ich vorher ja auch gesagt, Adolf Hitler in jungen Jahren.
Ja, ja.
Ja, Paul.
Ja.
Du hast ja immer, ohne den Narzissmus zu stark zu fördern, immer so tolle Schlussfragen.
Ja, ich habe eine sehr, sehr einfache Schlussfrage, die man mit einem Wort praktisch beantworten kann. Wir haben immer eine Schlussfrage, die an uns alle gerichtet ist. Und ich frage dich, Peter, als Ersten.
Und dann frage ich den Paul und den am Schluss.
Auf einer Skala von 1 bis 10, und zwar 1 trifft gar nicht zu und 10 trifft voll und ganz zu. Wie sehr stimmst du der Aussage zu, ich bin ein Narzisst?
Also du hast schon bessere Schlussfragen gehabt.
Ja.
Oder einfache zumindest.
Direkt wahrscheinlich.
Also ich glaube, wir haben ja heute gehört, es gibt verschiedene Ausprägungen vom Narzissmus. Mhm. Und es gibt auch Narzissmus, wo wir alle wahrscheinlich ab und zu einmal hin, und dort nehme ich mich ganz sicher nicht draus aus. Wir würden wahrscheinlich aufgrund von meiner Tätigkeit, ich stand auf Bühne, ich bin Moderator und so, davon ausgehen, dass ich dort auslebe, das glaube ich nicht. Aber wo ich wahrscheinlich ab und zu so ein bisschen narzisstische Züge habe, ist sehr, wenn es um Kritik geht. Also ich bin jetzt nicht der kritikfähigste Mensch vor Welt, wo sagt, ja, geben wir eure Kritik und ich nehme das gerne auf, sondern es ist sicher etwas, was mich im ersten Moment kränkt, aber ich glaube, ich kann nachher damit umgehen und kann es dann auch verarbeiten.
Okay.
Also im Sinne von nicht bösartig krankhafter Narzisst, ab und zu, keine Ahnung, müsste man zeigen.
Eine Zahl. Ich möchte eine 3. Eine 3, okay.
Keine Ahnung, aber schon eine saublöde Frage. Und jetzt die Gleichfrage.
Ja, nein, ich hoffe nach den Ausführungen, dass ich zu denen gehöre, die so diesen zeitweisen Narzissmus haben. Ich glaube auch nicht, dass ich ausgeprägten Narzissmus habe oder hoffentlich auch keinen krankhaften. Und wenn ich mich selbst versuche, kritisch zu beleuchten, dann ist das weniger bei Kritik, sondern sind das so Dinge, wo ich einfach das Gefühl habe, ich kenne mich aus oder ich bin gut in einer Sache, da kann ich, glaube ich, auch so Tendenzen haben, mich ein bisschen über andere zu stellen. Das mag vielleicht sein. Ich hoffe, dass das nicht zu penetrant ist. Das wirst du vielleicht besser beurteilen kommen, ob das manchmal ungut wird oder ob das gar nicht spürbar ist für dich oder je nachdem. Aber ich denke...
Eine Zahl hätte man gern.
5.
Wow, okay.
Und jetzt... Darf ich Sie noch fragen? Wie würden Sie diese Frage beantworten?
Ja, als ich das Buch Die Narzissmusfalle geschrieben habe, da habe ich natürlich damit gerechnet, dass man jetzt sofort sagen wird, jetzt hat der Haller eine Autobiografie geschrieben. Natürlich ist dieses Argument, gekommen, als ich habe schon auch gewisse narzisstische Züge, aber ich glaube, was mir zum Vollnarzissten fehlt, das ist, ich bin nicht sehr kränkbar. Also ich kann mit Kränkungen relativ gut umgehen.
Okay. Und das heißt, wenn ich es jetzt mit einer Zahl, was vielleicht jetzt nicht sehr wissenschaftlich...
3 bis 4.
3 bis 4. Also dann bin ich Spitzenreiter.
Ja. Sehr schön angestrebt.
Ja.
Herzlichen Dank für das spannende Gespräch über ein angeblich aktuelles Thema, das es schon immer gibt, aber heute vielleicht medial noch viel mehr im Interesse steht und vielleicht auch gesellschaftlich einfach viel, viel relevanter geworden ist, weil einfach viel, viel sichtbarer oder vielleicht auch zum Teil anstrebenswert betrachtet wird. Und wir haben auch gehört, es gibt ganz verschiedene Ausprägungen vom Narzissmus, wo man vielleicht selber eben darunter leidet, wo man vielleicht einmal zeitweise darunter leidet. Und ich glaube, man muss einfach verhindern, dass man in diese Formen hinkommt, was pathologisch wird, was bösartig wird, wo andere Menschen darunter leiden. Also man darf schon mal sich selber vielleicht im Mittelpunkt stellen, sollen aber nicht andere darunter leiden. Und man soll auch wieder daraus rauskommen aus dem Ganzen. Und ich glaube, dann ist es ganz gut. Und wenn man dann die gute Ausprägung, nämlich Charisma, erreicht, dann hat es ja auch ganz was Gutes, dass man nämlich gern vielleicht im Mittelpunkt steht, aber mit anderen Menschen zusammen schafft. Ich glaube, wir haben einen kleinen Blick drauf werfen können, auf ein ganz grosses Gebiet. Herzlichen Dank, Herr Haller. Das ist wahnsinnig spannend gewesen. Auch dir, Paul, ja. Vielen, vielen Dank wieder. Und trotzdem, obwohl du Spitzenreiter bist bei der Selbstschätzung, Narzissmus, mache ich das sehr gerne mit dir. Und ich habe die Ausprägung, ich hätte die tiefer eingeschätzt.
Genau. Sehr vornehm von dir.
Ja, ja und ja. Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank. Schön, dass ihr uns wieder zugelassen habt. Bleiben uns gewogen und wir wollen uns weiter spannenden Themen widmen. In dem Sinn, danke vielmals und einen schönen Tag. Ciao miteinander.